Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich bemerke ja so in letzter Zeit, dass ich bei den liturgischen Gedanken und Vorschlägen zum Kirchenjahr irgendwie auf den Geschmack gekommen bin und mich immer irgendwie danach orientiere, worüber ich predigen möchte. Vielleicht ist das ja dem einen oder anderen von euch auch schon aufgefallen. Es ist mir gerade so, als würde Gott durch das Kirchenjahr hindurch verschiedene Lebensfragen mit uns, seinen Kindern, durchgehen, Schritt für Schritt, Thema für Thema. Und so ist es ja wahrscheinlich auch gedacht, das Kirchenjahr und die Liturgie. Jeder Sonntag hat seine eigene Farbe, sein eigenes Thema, seine eigene Schwingung und man erzählt sich nicht immer dasselbe. Und wenn man sich so auf diese liturgischen Vorschläge einlässt, dann merkt man, wow, da ist ja doch irgendwie eine tiefe Weisheit drin, geradezu eine spirituelle Didaktik, die mich tatsächlich anspricht. Vor allem, weil sie eben nicht nur individuelles, sondern gemeinschaftlich. Ich finde es nämlich so schön, mir vorzustellen, dass heute Morgen, während wir hier im Sündersupermarkt beisammen sind, dass heute Morgen auch in anderen Kirchen und Gemeinden Kelkheims Menschen sitzen, die sich mit denselben Gedanken auseinandersetzen. Vielleicht ein bisschen anders akzentuiert, mit anderen Liedern, anderen Worten, aber im Kern doch dieselben oder ähnlichen Fragen: Wie leben wir eigentlich mit Gottes Ordnungen? Was geben die uns? Wo engen sie uns ein? Und wo schützen sie uns? Und dann habe ich so zu Hause gesessen und habe mir gedacht, ich mag die Vorstellung, dass man sich vielleicht in der kommenden Woche zufällig im Rewe trifft oder am Bahnhof und jemand sagt, Herr, sag mal, bei euch ging es am Sonntag doch auch um Ordnung und Freiheit. Wie habt ihr das denn eigentlich ausgelegt? Und plötzlich entsteht dann da so ein ganz unscheinbarer Moment von ökumenischer Verbundenheit, ein Leib Christi-Moment. Nicht, weil man alles gleich glaubt oder gleich feiert, sondern weil man merkt, irgendwie sind wir doch gemeinsam unterwegs. Getragen von denselben großen Fragen, die alle haben und die Gott uns immer wieder durch das ganze Jahr hindurch neu stellt. Und ja, heute am 20. Sonntag nach Trinitatis lautet diese Frage in den liturgischen Vorschlägen eben: Wie leben wir eigentlich mit Gottes Ordnungen? Ethik nennt man das. Wie halten wir uns eigentlich an das, was Gott uns gesagt hat, wie wir im Wochenspruch auch schon gesagt haben? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, jetzt halte ich einfach an sein Wort. Und du denkst so, danke. Danke für nichts, ja. Ohne Erklärung, ist so pauschal gesagt. Aber was sind denn die Ordnungen Gottes eigentlich? Sind sie Last oder sind sie Geschenk? Sind sie Grenze oder sind sie ein Halt? Sind sie Bevormundung oder Befreiung? Und wie passt eigentlich diese Geschichte aus dem Evangelium aus Markus 10, in der Jesus über Ehe, Scheidung und die Härte menschlicher Herzen spricht, zu dem Ganzen? Denn das ist ja auch ein heikles Thema und gerade deshalb irgendwie auch ein grundehrliches Thema. Wenn wir nun so das Wort Ordnung hören, Gottes Ordnung, dann zieht sich bei vielen ja doch innerlich etwas zusammen, ja, und dann denken wir so an Vorschriften, an Kontrolle, an moralische Enge. So, du darfst du nicht und das sollst du tun und das gehört sich nicht, das ist ein No-Go. Und sofort regt sich dann wieder bei anderen der Wunsch, frei zu sein, selbstbestimmt, eigenverantwortlich. Und je älter ich werde und je mehr ich auch die Schattenseiten der völligen Freiheit beobachte, desto mehr spüre ich doch auch, ohne Ordnung ist das Leben formlos. Ohne Rahmen, in dem wir uns bewegen können, verrinnt das Leben so irgendwo, wie so ein Fluss, der sein Bett verliert und dann versickert das Wasser irgendwo im Sand. Auf der anderen Seite aber Ordnung allein, ohne Liebe, ohne Geist, ohne Sinn und Verständnis, wird schnell zu einem Betonbett, in dem nichts Lebendiges mehr fließen kann. Dann wird das, was eigentlich Leben ermöglichen soll, zu etwas, das Leben verhindert. Und darum stellt uns dieser Sonntag oder die Vorschläge zu diesem Sonntag genau zwischen diese beiden Pole, zwischen Ordnung und Freiheit, zwischen Gesetz und Liebe, zwischen Struktur und Leben. Und ich glaube ja, das ist gar kein Widerspruch. sondern das ist einfach nur ein göttliches Spannungsfeld. Denn Gott hat uns Ordnung gegeben, ja, aber er hat sie uns immer im Dienst des Lebens gegeben. Nicht um uns klein zu machen, sondern um uns groß werden zu lassen. Und das ist im Grunde genommen schon der Schlüssel, den Jesus selbst schon am Anfang des Markus-Evangeliums in Kapitel 2 ausspricht, wenn er sagt, der Mensch ist nicht um des Sabbats willen gemacht, sondern der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Oder anders gesagt, Gesetze sind gut, solange sie dem Leben dienen. Aber wenn sie das Leben ersticken, dann müssen sie neu verstanden werden. Und dann ist mir in der Vorbereitung wieder einmal der Theologe Paul Tillich begegnet, den ich noch aus dem Studium kenne und dessen Gedanken mich immer inspiriert und bestätigt haben. Paul Tillich ist ein toller Theologe gewesen. Er hat so unglaublich coole Sachen gesagt, wie zum Beispiel das Folgende über den Glauben. Und das muss man jetzt im Gottesdienst auch gar nicht so wirklich verstehen, sondern es ist eher so, dass ich euch das jetzt gleich vorlese. Und ihr könnt das betrachten wie ein abstraktes Gemälde im Museum für moderne Kunst. Aber ich konnte einfach nicht an mich halten und wollte euch das unbedingt einmal zeigen, dieses Wortgemälde von Paul Tillich. Paul Tillich sagt, Glaube bezieht sich auf die Offenbarung dessen, was uns unbedingt angeht. Es handelt sich dabei um existenzielles Erkennen, das mich ergreift. Es setzt den ontologischen Schock voraus, der sich durch das Bewusstsein der Unselbstverständlichkeit allen Seins, der Endlichkeit auszeichnet. In der Realisierung der Grenze erlebt man die negative Seite des Unbedingten als Abgrund, wobei das Unbedingte auch der Grund des Seins ist. Ja, hast du gewusst, dass du das machst, wenn du einfach nur an den Herrn Jesus glaubst? Hammer, oder? Ja, in unserem Zusammenhang heute, wenn es um die Ordnungen Gottes geht, dann da spricht Paul Tillich von der sogenannten Sittlichkeitsethik. Und das ist so ein Ethikverständnis, das eben nicht mit moralischer Starrheit arbeitet, sondern mit der Dynamik der Liebe. Tillich schreibt in seiner Dogmatik, das göttliche Gesetz ist nicht ein System von Vorschriften, sondern es ist die Macht der Liebe selbst, die alle endlichen Gesetze übersteigt und sie zugleich erfüllt. Das heißt, das Gesetz der Liebe steht über jedem einzelnen Gebot. Und das ist, finde ich, ein zutiefst evangelistischer Gedanke, denn er bedeutet, nicht Regelkonformität entscheidet über die Gütequalität meines Handelns, sondern ob es von Liebe getragen ist. Es geht nicht darum, erst alles richtig zu machen und dann geliebt zu werden von Gott, sondern umgekehrt. Erst werde ich geliebt von Gott und dann verändert er mein Herz und mein Leben in das, was er in seinem Wort und in seinen Gesetzen gesagt hat. Und diese Liebe, die ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern wir sehen an Jesus, wenn er über diese Liebe spricht, dass er davon ausgeht, dass diese Liebe eben eine schöpferische Kraft ist, die uns umgestalten kann. Eine Kraft, die verbindet, was getrennt ist, die heilt, was verwundet wurde, die integriert, was auseinandergefallen ist. So gesehen ist die Liebe an sich selbst die göttliche Ordnung. Nicht als Zwang, sondern als eine Bewegung nach Hause. Nicht als Vorschrift, sondern als Beziehung mit einem liebenden Vater. Und vielleicht, ihr Lieben, ist genau das der Weg, auf dem Freiheit und Ordnung sich nicht länger bekämpfen, sondern einander befruchten könnten. Darum will ich mit euch heute über diese Frage nachdenken. Wie kann das Gesetz der Liebe unsere Ordnungen durchdringen, in allem, was unser Zusammenleben ausmacht? Wie kann Ordnung zum Raum der Liebe werden, zu einem Safe Space und Liebe zur Kraft, die diese Ordnung lebendig hält? Das Gesetz der Liebe steht also über jedem einzelnen Gebot. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, einer dieser Sätze, die man extra langsam kauen muss. Der klingt so harmlos, ist aber doch sprengstoffhaltig. Denn dieser Gedanke stellt ja irgendwie alles auf den Kopf, was viele Menschen unter Religion verstehen. Religion, so denken doch viele, ist ein System von Vorschriften, was man darf, was man nicht darf, ein Netz aus Paragraphen, Moralregeln und Traditionen, die das Leben im Zaum halten sollen. Und auch wenn wir als Christen und freikirchliche Christen ja immer wieder betonen, dass das Christentum ja gar keine Religion ist, sondern eine Beziehung, leben wir unseren Glauben im Alltag doch oft ganz genauso wie eine Religion. Aber es stimmt eben tatsächlich nicht. Denn nicht die Vorschriften regeln das Leben, sondern die Liebe, die das Leben schützt. Und genau das spiegelt auch das Evangelium dieses Sonntags wieder. In Markus 10 sprechen die Pharisäer also mit Jesus über die Ehe, über Scheidung und über das Gesetz des Mose. Und sie wollen wissen, was erlaubt ist. Aber Jesus antwortet ihnen gar nicht juristisch, sondern er antwortet menschlich. Er spricht über die Härte des Herzens und über die ursprüngliche Schöpfungsordnung Gottes, die Beziehung als Ort des Lebens will und nicht als Ort des Besitzes. Und damit legt Jesus selbst das Fundament einer Ethik, die nicht vom Buchstaben her denkt, sondern vom Leben. Eine Ethik, die Paul Tillich später in seiner Dogmatik Theonom nennt, also von Gott her bestimmt, aber im Gewissen, im Herzen, in der konkreten Begegnung verwirklicht wird. Nicht heteronom, also fremdbestimmt durch starre Autoritäten, nicht autonom, also beliebig so nach eigenem Gusto, sondern theonom, getragen von der göttlichen Liebe, die in unseren Herzen selber spricht. Manchmal, wenn ich so alte moralische Kataloge lese, also kirchliche Handreichungen, Bußordnungen, Ehegebote aus früheren Jahrhunderten, so ist immer mal ganz witzig, wenn man das macht, ja, dann spürt man plötzlich so diese Kälte, die entsteht, wenn Liebe zu Paragraphen erstarrt. Da steht dann, das sollst du auf alle Fälle und das darfst du auf keinen, sonst bist du schnell raus und du musst hier so das immer so machen. Ja. Und dann regt sich in mir immer wieder der Gedanke, wow, aber was ist denn eigentlich, wenn das Leben gar nicht mehr in diese Tabellen und diese Paragraphen reinpasst? Was, wenn Gott viel lebendiger ist als unsere Regeln? Und wenn das Leben nicht mehr in die alten Formen reinpasst, ich glaube, dann merken wir an so einem Punkt doch alle irgendwie, da ist so eine Spannung dann plötzlich drin und wir begegnen nicht mehr dem Leben. Aber anstatt dann etwas Neues in der Liebe ausprobieren zu können, in der Gegenwart Gottes, bleibt den Menschen, die das erleben, vielfach dann nur noch die Möglichkeit, die Gemeinschaft der Gläubigen zu verlassen, weil wir sie nicht mehr aushalten. Und das finde ich so unglaublich traurig. Damit geht uns so viel verloren. Denn in den allermeisten Fällen geht es dabei nicht wirklich darum, gegen Regeln zu sein. Ordnungen sind wichtig, das ist uns allen klar. Aber jede Ordnung braucht ein Herz. Und dieses Herz heißt Liebe. Wenn die Liebe fehlt, wird die Moral zu Stein. Dann beurteilen wir Menschen nach Vorschriften und nicht nach Würde. Dann wird der Sabbat wichtiger als der Mensch, die Ehe wichtiger als die Liebenden, die Kirche wichtiger als die Seele. Und genau das will Jesus aufbrechen. In dieser Situation und in vielen anderen. Jesus sagt, das Gesetz ist für den Menschen gemacht. Das heißt, Gottes Ordnung ist eine Lebenshilfe, kein Strafkatalog. Sie ist ein Geländer und kein Gitter. Sie ist ein Rahmen, in dem die Freiheit atmen können soll. Und darum ist dieser Satz von Paul Tillich, den ich nochmal anders zitieren mag aus seinem Buch Liebe, Macht und Gerechtigkeit, tatsächlich auch heute immer noch so revolutionär. Der ist nämlich 1956 geschrieben worden. Die Liebe ist das oberste Gesetz. Jedes moralische Gebot steht unter ihr und findet in ihr seine Erfüllung. Dieser Gedanke sprengt die Enge von Moral und öffnet den Raum der Liebe. Und er sagt, die Liebe ist nicht die Ausnahme vom Gesetz, also dass wir sagen, naja, unter Brüdern darfst du das mal machen, sondern die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und jedes Gebot, das die Liebe verletzt, verliert seine göttliche Autorität. Und das klingt doch ziemlich kühn. Aber im Grunde genommen ist es tief evangeliumisch, denn Jesus selbst lebt es so. Jesus heilt am Sabbat, obwohl es verboten ist. Jesus spricht mit Frauen, die man meiden sollte. Jesus isst mit Sündern, die man verachten müsste. Und jedes Mal begründet er es mit Liebe. Nicht mit Rebellion, ich bin dagegen, sondern er begründet es mit der Verantwortung der Liebe. Nicht, weil ihm das Gesetz egal wäre, macht er das, sondern weil er dessen Sinn besser verstanden hat als seine Hüter. Und ich nenne das die Einheit von Lieben und Erkennen. Das heißt, die Liebe ist nicht blind. Sie sieht den anderen so, wie Gott ihn sieht, mit Erkenntnis, Verantwortung und Mitgefühl. Liebe ist nicht bloß Gefühl, sondern eben schöpferische Bewegung, die das Getrennte verbindet. Wenn wir also fragen, was ist richtig, was ist erlaubt, dann lautet Gottes Antwort, richtig ist, was dem Leben dient. Richtig ist, was heilt, was verbindet, was beschützt. Unser Umgang mit Gottes Gesetzen, also die christliche Ethik, ist nichts Starres, sondern sie ist ein lebendiger Prozess, der nie aufhört, bis wir zu Hause angekommen sind. Es geht nicht um das starre Befolgen von Vorschriften, sondern es geht um das verantwortliche Gestalten von Liebe in jeder konkreten Situation. Und das, ihr Lieben, ist nicht wirklich eine Einladung zum Regelbruch, sondern es ist eine Einladung zu geistlicher Reife. Denn Reife heißt, ich höre auf die Stimme Gottes, ich höre auf die Stimme der Liebe in mir, nicht willkürlich, sondern in Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und das ist der eigentliche Sinn von Ethik, dass sie menschlich wird, weil sie göttlich durchdrungen ist. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist das ganz schön schwierig. Dann mögen wir doch lieber klare Regeln, weil klare Regeln geben einfach Sicherheit. Sie machen das Leben berechenbar. Da weiß man, wo man ran ist, da weiß man, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Aber das Leben selbst hält sich doch selten an Schwarz-Weiß-Muster. Das Leben selbst mischt die Farben, verwischt die Grenzen, stellt Fragen, auf die kein Formular vorbereitet ist. Und darum braucht es doch mehr als Moral, um lebendig zu sein. Moral sagt, tu dies und lass das, doch die Liebe fragt, was dient dem Leben. Und genau da beginnt das, was man Sittlichkeit nennt, also ein Leben nach Gottes Ordnungen, nicht als Theorie, sondern, ich sag mal, als Kunst. Sittlichkeit ist das, was geschieht, wenn Menschen in einer konkreten Situation versuchen, der Liebe eine Gestalt zu geben, die sie vielleicht vorher noch nie gehabt hat. Eine Gestalt nicht in einem theoretischen Idealfall, sondern eben mitten in der Wirklichkeit, in unseren Familien, in unserer Ehe, im Beruf, in der Gemeinde, in der Auseinandersetzung und Begegnung mit lebendigen, konkreten Menschen. Und manchmal gelingt das und manchmal scheitert es auch. Aber immer ist da Bewegung, eine Suche nach dem Guten, eine Suche nach dem, was dem anderen wohltut. Moral funktioniert in Schwarz-Weiß, Liebe lebt in Farbe. Sie ist nicht Schattierungen, Übergänge, Zwischentöne. Sie hört auf die Geschichte, die ein Mensch mitbringt, auf seine Verletzlichkeit, auf seine Sehnsüchte, seine Grenzen. Und weil sie zuhört, kann sie auch heilen. Vielleicht ist Liebe eben tatsächlich so etwas wie Kunst, so etwas wie göttliche Improvisation, nicht regellos, aber lebendig, wie ein Musiker, der die Noten kennt, sie aber nicht sklavisch abspielt. Er weiß, die Noten geben den Rahmen, doch erst der Atem, der Rhythmus, das Gefühl machen daraus Musik. Und ich glaube, so will Gott, dass wir mit Liebe leben, nicht nach Vorschrift, sondern mit Herz. Und das bedeutet eben nicht Beliebigkeit, sondern es ist viel schwieriger. Es bedeutet Verantwortung. Liebe nimmt den anderen ernst, nicht als Mittel zum Zweck, sondern als eigenständiges Gegenüber. Sie fragt nicht, wie kann ich jetzt hier Recht behalten, sondern sie fragt, wie kann in dieser Situation das Leben bewahrt, das Vertrauen gestärkt und die Würde geschützt werden. Wenn Liebe das Gesetz erfüllt, dann verwandeln sich Gebote in Wegweiser. dann sind sie nicht mehr Drohschilder, sondern sie sind Orientierungshilfen. Sie zeigen uns Richtung, aber sie bezwingen uns nicht. Und manchmal, wenn der Weg blockiert ist, dann darf man auch einen Umweg gehen, solange er zum Leben führt. Und so entsteht eine christliche Lebensführung, eine christliche Ethik, die atmet. Nicht ein Korsett aus Regeln, sondern ein Gewebe aus Beziehungen. Ein Leben, das Gottes Ordnung ernst nimmt, ohne sie zu versteinern. Ein Herz, das Verantwortung trägt, ohne zu verurteilen. Das ist die Liebe, die das Gesetz erfüllt, nicht indem sie es abschafft, sondern indem sie es lebendig macht. Und ja, Ordnungen können ja einengen, wenn sie ohne Herz angewandt werden. Aber ursprünglich hat Gott sich dabei was ganz anderes gedacht. Ursprünglich ist Ordnung etwas anderes. Gottes Ordnung ist kein Käfig, sondern ein sicherer Raum, ein Safe Place. Ein Raum, in dem Leben gedeihen kann. Ein Gartenzaun, der nicht trennt, sondern schützt. Ein Rahmen, der dem Bild erst Halt gibt, damit es Gestalt annehmen kann. Denn völlige Grenzenlosigkeit ist nicht Freiheit, sondern das wäre Überforderung. Ein Mensch ohne Orientierung verliert sich. Ein Fluss ohne Bett wird zum Sumpf. Ein Lied ohne Takt zerfällt in Lärm. Darum schenkt Gott Ordnung. Nicht um uns klein zu halten, sondern damit wir in Freiheit bestehen können. So gesehen sind die Gebote eben nicht das Gegenteil von Liebe, sondern die Wegbegleiter der Liebe. Sie helfen uns, inmitten der Verwirrungen des Lebens den Überblick zu behalten. Sie erinnern uns daran, dass Freiheit und Verantwortung zusammengehören. Aber jede Ordnung, selbst die beste, kann in dieser Welt und im Laufe der Geschichte eben versteinern. Sie kann zum Selbstzweck werden, wenn sie das Leben nicht mehr schützt, sondern kontrolliert. Dann wird sie zum Gitter statt zum Geländer. Und deshalb braucht Ordnung immer den Atem der Liebe. Sie muss beweglich bleiben, offen für den Geist Gottes, die weht, wo sie will. Und uns daran erinnert, dass kein Paragraph das Herz Gottes ersetzen kann. Denk doch einfach nur an die vielen Menschen, die sich nach Scheitern und Neuanfang sehnen und die Angst haben, aber wenn ich da irgendwie jetzt was Neues ausprobiere, dass sie in den Augen der anderen dann gegen eine göttliche Ordnung verstoßen haben und die darum nicht mehr bei uns sind. Und ich glaube, Gott sieht immer zuerst unser Herz. Er schaut auf die Sehnsucht nach Heilung, nicht auf das Protokoll der Fehler. Gottes Ordnung ist immer eine Ordnung des Lebens. Sie will Wiederherstellung, nicht Verurteilung. Und darum dürfen wir Ordnungen nicht als starre Tafeln verstehen, sondern als lebendige Hinweise darauf, was das Leben schützt, was die Beziehungen trägt und die Würde eines jeden Menschen bewahrt. Und wenn wir spüren, dass eine Regel, eine Tradition, ein System nicht mehr dem Leben dient, dann ist es kein Ungehorsam, sie neu zu deuten. Sondern es ist ein Akt des tiefen Glaubens, der aus einer großen Nähe zu Gott und einem unbändigen Vertrauen auf Gottes Gnade kommt. Gottes Ordnung sind immer ein Beziehungsgeschehen, Ausdruck einer lebendigen Geschichte zwischen Gott und Mensch. Und diese Geschichte ist schon immer voller Erneuerung gewesen. Gott schreibt seine Ordnung nicht einmal auf Stein und zieht sich dann zurück. Und sagt so, jetzt sollte mal sehen, wie er damit klarkommt. Ja, sondern er schreibt sie immer wieder neu in den Himmel, in die Geschichte, in unsere Herzen. Vier Beispiele dazu. Erstes Beispiel. Der Bund mit Noah. Ordnung als Schutz des Lebens. Nach der Flut setzt Gott den Regenbogen und sagt, nie wieder soll alles Leben vernichtet werden. Das ist doch neu. Das ist eine Veränderung zu dem bisherigen. Das ist der erste große Rahmen göttlicher Ordnung. Nicht Gericht, sondern Schutz. Gott verpflichtet sich selbst, das Leben zu bewahren. Er zieht eine Grenze gegen die Zerstörung. Eine ökologische, existenzielle, eine heilende Grenze. Das ist die Ordnung als Lebensversicherung der Schöpfung. Zweites Beispiel. Der Bund mit Abraham. Ordnung als Berufung und Vertrauen. Dann ruft Gott also Abraham. Kein Gesetzbuch, keine Vorschrift, nur ein Ruf. Geh aus deinem Vaterhaus. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Hier wird Gottes Ordnung zur Berufung. Sie ist kein Regelwerk, sondern sie ist ein Weg, den er gehen soll. Abraham lernt Schritt für Schritt, dass göttliche Ordnung immer Beziehung, Kontakt zu Gott halten bedeutet. Er lebt im Vertrauen, nicht in einem vorgegebenen Schema. So erneuert Gott die Ordnung, nicht durch Zwang, sondern durch Verheißung. Drittes Beispiel, der Bund mit Israel. Ordnung als Rahmen der Freiheit. Am Sinai gibt Gott seinem Volk die Gebote. Aber beachtet die Reihenfolge. Zuerst kommt die Befreiung aus der Sklaverei und dann kommen die Gebote. Das Gesetz beginnt mit einem Liebessatz. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Und nicht, wenn du dich schön brav an alle Gebote hältst, die ich dir heute gebe, dann kann ich dich auch aus der ägyptischen Sklaverei befreien. Gottes Ordnung ist keine Kette, sondern ein Geländer, damit Freiheit nicht wieder in die Gefangenschaft kippt. Gottes Gebote so verstanden, schaffen eine Struktur, damit die Gemeinschaft gelingen kann, damit das Leben geschützt bleibt. Und schließlich das vierte Beispiel. Ihr werdet es euch fast schon gedacht haben, der Bund in Jesus Christus. Ordnung als Liebe. In Jesus Christus erneuert Gott alles noch einmal. Nicht auf Tafeln aus Stein, sondern auf Tafeln des Herzens. Jesus lebt, was alle Gebote gemeint haben. Der heilt am Sabbat, der vergibt, wo andere strafen, er liebt, wo Grenzen verlaufen. Und so wird die Ordnung plötzlich zu Liebe in Aktion. Nicht Gesetz gegen das Leben, sondern Liebe als höchste Form der Ordnung. Diese vier beispielhaften Bundesszenen sind wie vier Kapitel derselben Geschichte. Vom äußeren Rahmen zur inneren Bewegung. Von der bewahrenden Ordnung zur liebenden Freiheit. Sie zeigen, Gottes Ordnung ist kein starres System, sondern ein wachsendes, atmendes Beziehungsnetz. Und ich sag mal so, wenn Gott selbst seine Ordnung immer wieder erneuert, dann dürfen wir das auch. Denn wir folgen ihm nach. Wir sind seine Nachfolger und sollen das dieselben Werke tun, die er getan hat, und noch größere. Wenn Gott also seine Ordnung immer wieder erneuert, dann dürfen wir das auch. Nicht um sie abzuschaffen, sondern um ihren Sinn lebendig zu halten. Denn eine Ordnung, die nicht mehr dem Leben dient, muss neu gelesen werden im Licht der Liebe. Dann wird sie nicht zerstört, sondern vollendet. So ist Ordnung in Gottes Sinn nicht starr, sondern organisch, wie ein Baum, der wächst und doch verwurzelt bleibt. Der streckt die Äste in den Himmel, aber seine Wurzeln halten ihn fest im Boden. Und ich glaube, dass Gott genau das möchte, dass wir so leben, verwurzelt in seiner Treue, aber wachsend in seiner Freiheit. Darum, ihr Lieben, lasst uns Ordnungen nicht fürchten, genauso wenig wie Regelbrüche, sondern lasst uns alles mit Liebe ausfüllen. Dann werden die Ordnungen Gottes kein Käfig sein, sondern ein bewohnbarer, sicherer Raum. Ein Safe Place, in dem Gott und Mensch sich begegnen können, frei, verantwortlich und lebendig. Liebe. Das ist das Wort, das alles trägt. Und doch so leicht missverstanden wird. Wir denken bei Liebe ja zuerst an Emotionen, an Zuneigung, an etwas, das man hat oder das man verliert. Aber in Wahrheit ist die Liebe ja noch viel, viel tiefer. Die Liebe ist schöpferische Bewegung. Sie ist Energie, sie ist eine Lebenskraft. Sie ist, wie Paul Tillich in seiner Dogmatik sagt, das Streben nach der Vereinigung des Getrennten. Und das ist zutiefst biblisch, denn wo die Sünde trennt und ausgrenzt, da heilt und verbindet die Liebe. Wo Menschen sich voneinander entfremden, da sucht die Liebe den Weg zurück, da bleibt die Liebe nicht beleidigt stehen, sondern geht los und sie baut Brücken. Und manchmal sind diese Brücken unsichtbar. Es ist eine kleine Geste, ein offenes Ohr, ein Anruf zur rechten Zeit. Die Liebe ist die Kraft, die das Sein des anderen bejaht, so wie Gott unser Sein bejaht hat. Darum ist die Treue nicht zuerst Befolgen einer Norm. Treue heißt, ich bleibe dir zugewandt, auch wenn wir uns verlieren. Ich halte den Raum der Beziehung offen, auch wenn es schwer wird. Ich gebe dich nicht auf, weil Gott auch mich nicht aufgibt. Liebe will nicht besitzen, sondern verbinden. Sie drängt nicht auf Kontrolle, sondern auf Begegnung. Sie will das Fremde vertraut, das Entfremdete geheilt und das Gebrochene ganz wird. Und das, ihr Lieben, ist meines Erachtens das Herz aller christlichen Ethik, aller christlichen Lebensführung. Nicht, dass wir in einen Status kommen, in dem wir perfekt handeln, sondern dass wir uns in jeder Situation neu fragen, was würde jetzt das Leben fördern? Was wäre hier ein Ausdruck von Achtung, von Würde und von Liebe? What would Jesus do? Nicht nur am Handgelenk, sondern ums Herz gebunden. Und dann dürfen die Regeln sich verneigen vor der Liebe. Die Regeln dürfen sich verneigen vor der Liebe in Respekt. Und vielleicht ist das der schönste Gedanke dieser Predigt, fand ich zumindest. Denn die Liebe ist ja das Ziel aller Ordnung. Und darum dürfen die Regeln sich vor der Liebe verneigen. So wie Paulus es schlicht und treffend in Römer 13, Vers 10 auf den Punkt bringt, die Liebe ist das Gesetzes Erfüllung. Regeln sind wichtig, sie geben Orientierung, sie schützen das Zusammenleben, aber wenn sie sich gegen das Leben stellen, wenn sie das Herz vergessen, dann müssen sie sich vor der Liebe verbeugen. Nicht, weil sie falsch wären, sondern weil die Liebe größer ist. Darum, wenn du vor einer schwierigen Entscheidung stehst, dann frag nicht zuerst, was darf ich, sondern frag, was dient dem Leben? Was heilt, was verbindet, was ehrt den anderen und was ehrt Gott in dieser Situation. Das ist lebendiger Glaube. Das ist der Moment, in dem Religion aufhört, bloße Theorie zu sein und anfängt, Beziehung zu werden. Wenn Regeln sich verneigen, dann geschieht genau das, was Gott schon immer wollte. Gesetz und Gnade, Ordnung und Leben, Form und Geist finden sich im ambiguitätstoleranten Raum in der Liebe. So manchmal denken wir ja, Freiheit und Ordnung schlössen sich aus, aber in Wahrheit brauchen sie einander. Ordnung ohne Freiheit ist Zwang. Freiheit ohne Ordnung ist Chaos. Erst die Liebe bringt alles ins Gleichgewicht. Und darum heißt es eben in unserem Wochenspruch für diese Woche aus Micha 6, Vers 8, deinem Taufspruch, lieber Ralf, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und demütig sein, das heißt nicht so kleinlaut sein, sondern demütig sein heißt offen sein, lernbereit und liebesfähig zu sein. Demütig sein heißt, ich erkenne, dass ich nicht der Maßstab bin, aber ich darf mit Gott zusammen gestalten, was gut ist. Diese Freiheit heißt, ich darf wählen. Und die Liebe heißt, ich wähle das, was dem Leben dient. Und in dieser Entscheidung immer wieder neu wächst das, was wir geistliche Reife nennen. Nicht die Freiheit von Regeln, sondern die Freiheit aus Liebe zu handeln. Und so entsteht dann eine Ordnung, die atmet, ein göttlicher Rhythmus zwischen Grenzen und Gnade, zwischen Verantwortung und Vertrauen. Und dort, wo dieser Rhythmus spürbar wird, dort entsteht Frieden in den Familien, in den Gemeinden, in der Gesellschaft und in uns selbst. Und ich stelle mir vor, wie Gott lächelnd auf uns schaut, wenn wir endlich aufhören, uns an Vorschriften abzuarbeiten und beginnen, einander zu lieben. Vielleicht ist das die tiefste Ordnung Gottes, eine Ordnung der Beziehung und nicht des Zwangs, eine Ordnung des Herzens und nicht der Angst. Und vielleicht ist das Evangelium, die frohmachende Botschaft heute genau das, ein Ruf zur Freiheit im Rahmen der Liebe. Eine Erinnerung, dass die Welt nicht durch Strenge geheilt wird, sondern durch Beziehung. Paul Tillich fasst es in seinem Buch Liebe, Macht und Gerechtigkeit aus dem Jahr 1956 so zusammen: Liebe ohne Gerechtigkeit wird sentimental. Gerechtigkeit ohne Liebe wird hart. Macht ohne beide wird tyrannisch. Darum gehört zur ethischen Wirklichkeit immer das Zusammenwirken dieser drei. Liebe als das vereinigende Prinzip, Gerechtigkeit als das strukturierende Prinzip und Macht als das durchführende Prinzip. Diese liebende Gerechtigkeit, ihr Lieben, ist das Ziel des Glaubens. Nicht Perfektion, sondern Herz. Nicht Gesetzestreue um ihrer selbst willen, sondern das Eintreten für das Leben in uns, um uns und zwischen uns. Amen. Amen. So.